Hallo Hoffnungskirche Jugend. Lebt ihr noch oder seid ihr schon erfroren? So, wir haben uns warm gesungen, ist gut. Also mir geht's gut. Ich bin gesegnet durch die Anbetung, dem Herrn die Ehre. Ich hoffe, euch geht es auch so. Wie wunderbar ist es, dass wir unseren großen, allmächtigen Gott anbeten können in Freiheit. Lange ist es her, dass ich vor der Jugend stand. Ich habe die Zeit in guter Erinnerung, freue mich, dass ich nach langer Zeit wieder mal hier sein kann und auch mit euch über Gottes Wort nachdenken kann. Ich hoffe, es ist euch ein Segen. Ich hoffe, ihr werdet gestärkt durch dieses Wort. Vielleicht auch ermahnt, wo nötig. Zunächst möchte ich einen großen Dank hier auch loswerden an eure Leiterschaft. Als Gemeindeleitung sind wir auch mit Ihnen im Gespräch. Und ich wollte euch auch wissen lassen, wir stehen voll und ganz hinter eurer Leiterschaft. Und mein Appell an euch ist, unterstützt sie und liebt sie. Sie dienen euch. Ja, und deswegen, das wollte ich hier gesagt haben. Sie dienen euch von Herzen, mit Liebe. Sie investieren sich. Sie dienen natürlich dem Herrn. Keine Frage, aber sie dienen auch euch. Durch das Wort, durch die ganze Organisation. Und das mal vorab. Ihr habt eine spannende Themenreihe von Gott gerichtet, Menschen, die Gott getötet hat. Ist das nicht brutal? Und heute geht es auch um ein spannendes Kapitel in der Bibel. Es geht heute um Nabal und Abigail. Und das wollen wir uns mal im Detail anschauen. Aber bevor wir das lesen, ihr könnt schon mal aufschlagen, 1. Samuel Kapitel 25. Das ist ein sehr langer Text. Ich habe eine sehr lange Predigt, es wird gemunkelt. Längste Predigt dauerte hier 1 Stunde und 25 Minuten. Ich meine, es war der Marc, oder? Ihr könnt euch sicher sein, es wird heute getoppt. Schaut euch nur den Text an, was da drin steckt. Und wenn ihr alle Eiszapfen seid und dann könnt ihr bis Sonntag hier sitzen, dann geht's weiter. Ja? Dann taut ihr so langsam auf, ja? Und dann geht's am Sonntag in die Anbetung. Ja? So mal der Plan, okay? Seid ihr bei mir? Sehr schön. Eine Episode aus meinem Leben. Ich war mal mit meiner Familie im Schwimmbad. Ich hatte kurze Zeit davor, so ein halbes Jahr davor, angefangen, ein bisschen Fitness zu betreiben. Und so bin ich eines Tages mit meiner Family ins Schwimmbad und dann habe ich mir gedacht, okay, wir machen mal so einen Tauchwettbewerb, ne, 25 Meter Becken. Und dann ist einer nach dem anderen ins Wasser, ja, meine Töchter und mein Sohn. Und dann sind sie irgendwann, keine Ahnung, nach 10 Meter aufgetaucht oder 15. Und dann war ich dran und dann, ich springe ins Wasser und fange an zu tauchen. Und irgendwann sehe ich die Wand näher kommen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das gibt's doch nicht. Packst du das jetzt etwa? Weil mein Know-how war, nachdem ich ja 20 Jahre meines Lebens keinen Fitness gemacht habe, dass ich das nicht schaffe. Nachdem ich es 10-mal davor probiert hatte, also in den 10 Jahren davor. Und dann sehe ich die Wand näher kommen und habe gedacht, sag mal, bringt das Training etwa wirklich was? Und so habe ich das zu Ende getaucht. Ich war total überrascht über mich, gell? Dass ich dieses 25-Meter-Becken dann durchgetaucht bin. Das war so ein positives Erlebnis, wo ich dann mir selbst eigentlich total überrascht über mich war, ne? Und ich sage euch was, als ich diesen Text studiert hatte, ich hatte am Ende auch so einen Aha-Effekt. Und den möchte ich euch am Ende auch mitteilen und mit euch erarbeiten. Gut, aber bevor wir starten, ihr wisst, es geht, es ist in der Zeit von Samuel und David und deswegen, bevor ich anfange, möchte ich uns ein bisschen was auch zum Hintergrund geben. Vielleicht lesen wir mal den Vers 1, weil da kommen wir ganz automatisch dann zum Hintergrund. 1. Samuel 25, Vers 1. Und Samuel starb und ganz Israel versammelte sich und klagte um ihn und begrub ihn bei seinem Haus in Rama. David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Paran. Soweit der Text der Einleitung. Also Samuel starb. Wir wissen, Samuel war einer der größten Propheten. Und so fängt der Text hier an. Und ganz Israel versammelte sich und klagte. Und das war wahrscheinlich eine der größten Beerdigungen der damaligen Zeiten, weil sich ganz Israel versammelte. Und warum? Ich habe es vorhin schon erwähnt. Ja, Samuel war einer der größten Propheten. Und John MacArthur schreibt in seinem Kommentar, zu Beginn von 1. Samuel fand sich ein niedriger geistlicher Stand in Israel. Die Priesterschaft war verdorben. Die Bundeslade war nicht in der Stiftshütte. Götzendienst wurde ausgeübt. Die Richter waren korrupt. Und unter dem gottesfürchtigen Einfluss von Samuel und David änderten sich diese Verhältnisse komplett. Und was lesen wir am Ende von 2. Samuel? Der Zorn Gottes wendete sich von Israel ab. Wir lesen 2. Samuel 24, 25, ich lese den ganzen Vers nochmal. Und David baute daselbst dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. Und der Herr wurde dem Land wieder gnädig. Zwei Menschen, die dem Herrn treu gedient haben, haben das ganze Land verändert in dieser Zeit. Und deswegen war das eine der größten Beerdigungen, die dieses Land gesehen hatte. Aber jetzt konkreter zu dieser Geschichte. Es geht um David und wir wissen, Samuel hatte den Auftrag, den ersten König zu salben. Das war der Saul. Der hat sich dann irgendwie so ein bisschen verändert. Gott hat seinen Geist von ihm genommen. Und Samuel hatte den Auftrag, einen anderen zum König zu salben. Samuel hatte schon Angst bekommen. Er hat gesagt, er wird mich töten. 1. Samuel 16. Trotzdem war er Gott gehorsam und hat den zweiten König gesalbt. Das lesen wir auch in 1. Samuel 16. David kam dann an den Hof Sauls und führte die Kriege des Herrn erfolgreich, und so dass Furcht kam und der Saul wurde sogar zornig dann auf David. Er vertrieb ihn vom Hof und David musste von Saul fliehen, weil Saul David töten wollte. Und so geschah es, dass sich eine Gefolgschaft von ungefähr 600 Männern um David scharte. David auf der Flucht. Der Saul konnte das natürlich nicht akzeptieren. Er schnappt sich 3000 seiner Männer und marschiert dem David hinterher. Und das war in 1. Samuel 24 lesen wir das. Ein Kapitel vorne dran. Und im Kapitel hinten dran, 1. Samuel 26, lesen wir, dass diese Verfolgungsjagd weitergeht. Also wir sehen, der David, der befindet sich gerade mitten in der Verfolgungsjagd. Ein Kapitel vorne dran, Saul will ihn töten, aber Gott gibt David die Chance, Saul zu töten. Dann kommt dieses Ereignis mit Nabal und Abigail. Und ein Kapitel hinten dran gibt Gott dem David den Saul wieder in die Hand, sodass David ihn töten kann, aber er tötet ihn wieder nicht. Also wir sehen hier, David ist in einem großen Spannungsfeld zwischen Leben und Tod. Und inmitten dieses Spannungsfeldes haben wir dieses Ereignis von Nabal und Abigail, was wir jetzt gemeinsam lesen wollen. Ich lese ab Vers 2. Es war aber ein Mann in Maon, der hatte sein Gewerbe in Karmel. Und dieser Mann hatte ein sehr großes Vermögen und er besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und er ließ gerade seine Schafe in Karmel scheren. Und der Name des Mannes war Nabal. Der Name seiner Frau aber war Abigail. Und sie war eine Frau von gesunden Verstand und von schöner Gestalt. Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun und war ein Kalebiter. Entschuldigung. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe scheren ließ, da sandte er 10 Burschen aus und sprach zu ihnen: Geht hinauf nach Karmel, und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen und sagt: Mögest du lange leben, Friede sei mit dir. Friede sei mit deinem Haus und Friede mit allem, was du hast. Ich habe eben gehört, dass du Schafscherer bei dir hast. Nun, deine Hirten sind bei uns gewesen. Wir haben ihnen nichts zuleide getan und nicht das Geringste haben sie vermisst, solange sie in Karmel waren. Frage deine Burschen deswegen, die werden dir es sagen. Und möge meine Burschen vor deinen Augen Gnade finden, denn wir sind an einen guten Tag gekommen. Gib doch deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Und die Burschen Davids kamen hin und redeten im Namen Davids nach allen diesen Worten mit Nabal. Dann warteten sie schweigend. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sprach: Wer ist David? Wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es immer mehr Knechte, die ihren Herren davonlaufen. Sollte ich mein Brot, mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und es Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind? Da kehrten die Burschen Davids wieder um auf ihren Weg, und als sie heimkamen, berichteten sie ihm alle diese Worte. Da sprach David zu seinen Männern: Jeder gürte sein Schwert um. Und jeder gürtete sein Schwert um. Und auch David gürtete sein Schwert um, und es zogen aus etwa 400 Mann hinauf dem David nach. 200 aber blieben bei dem Gepäck. Aber einer der Burschen sagte es Abigail, der Frau Nabals, und sprach: Siehe, David hat Boten aus der Wüste gesandt, um unseren Herrn freundlich zu grüßen, aber er fuhr sie an. Und doch sind die Leute sehr gut zu uns gewesen. Sie haben uns nichts zuleide getan und wir haben nicht das Geringste vermisst, solange wir bei ihnen umherzogen und als wir auf dem Feld waren, sondern sie sind wie eine Mauer um uns gewesen bei Tag und bei Nacht, die ganze Zeit, in der wir ihnen die Schafe gehütet haben. So bedenke nun und siehe, was du tun kannst, denn es ist gewiss ein Unglück beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Und er ist ein solcher Sohn Belials, dass ihm niemand etwas sagen kann. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Schläuche Wein und 5 zubereitete Schafe und 5 Scheffel gedörrtes Korn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen, und sie lud sie auf Esel, und sie sprach zu ihren Burschen: Geht vor mir her, siehe, ich will euch nachkommen. Sie sagte aber ihrem Mann Nabal nichts davon. Und es geschah, als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinabzog, siehe, da kam David und seine Männer herab ihr entgegen, und so begegneten sie ihnen.
David aber hatte gesagt, fürwahr, ich habe alles, was diesem da in der Wüste gehört, umsonst behütet, sodass nicht das Geringste verloren gegangen ist von allem, was ihm gehört, und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Gott tue solches und füge noch mehr den Feinden Davids hinzu, wenn ich von allem, was dieser hat, bis zum hellen Morgen auch nur einen übrig lasse, der männlich ist. Als nun Abigail David sah, stieg sie rasch vom Esel, fiel vor David auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde. Und sie fiel ihm zu Füßen und sprach, ach mein Herr, auf mir sei diese Schuld. Und lass doch deine Magd vor deinen Ohren reden und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, achte doch nicht auf diesen Mann Belials, den Nabal, denn er ist, wie sein Name heißt, Narr ist sein Name und Narrheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Burschen meines Herrn, die du gesandt hast, nicht gesehen. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, der Herr hat dich daran gehindert zu kommen, um Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen nun deine Feinde und die, welche meinen Herrn übel wollen, werden wie Nabal. Hier ist nun die Gabe, die deine Magd meinem Herrn hergebracht hat. Gib sie den Burschen, die meinem Herrn nachfolgen. Vergib doch deiner Magd die Übertretung, denn der Herr wird gewiss meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil mein Herr die Kriege des Herrn führt und nichts Böses soll an dir gefunden werden, dein Leben lang. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, um dich zu verfolgen und nach deinem Leben zu trachten, so sei das Leben meines Herrn ins Bündel der Lebendigen eingebunden bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde schleudere er mitten aus der Schleuderpfanne. Und es wird geschehen, wenn der Herr an meinem Herrn handeln wird, nach all dem Guten, was er dir versprochen hat, und dich zum Fürsten über Israel bestellen wird, so wird es dir nicht zum Anstoß sein, noch zum Herzensvorwurf für meinen Herrn, dass er ohne Ursache Blut vergossen und dass mein Herr sich selbst geholfen hat. Wenn nun der Herr meinem Herrn wohltun wird, so gedenke an deine Magd. Da sprach David zu Abigail: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich am heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Und gesegnet sei dein Verstand und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Denn so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, der mich daran gehindert hat, dir Böses zu tun, wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, so wäre dem Nabal bis zum hellen Morgen nicht einer übrig geblieben, der männlich ist. Und so nahm David von ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr: Zieh wieder in Frieden in dein Haus und hinauf. Siehe, ich habe auf deine Stimme gehört und ich habe deine Person angesehen. Als aber Abigail zu Nabal kam, siehe, da hielt er in seinem Haus ein Mahl wie das Mahl eines Königs. Und das Herz Nabals war guter Dinge und er war schwer betrunken. Sie aber sagte ihm nichts, weder Kleines noch Großes, bis zum hellen Morgen. Als es aber Tag geworden und der Weinrausch von Nabal gewichen war, da berichtete ihm seine Frau diese Dinge. Da erstarb sein Herz in seinem Innern. Und er wurde wie ein Stein. Und es geschah nach 10 Tagen, da schlug der Herr den Nabal, dass er starb. Als nun David hörte, dass Nabal tot war, sprach er: Gelobt sei der Herr, der meine Schmach an Nabal gerecht und seinen Knecht vom Unrecht abgehalten hat. Und der Herr hat Nabals Unrecht auf seinen Kopf vergolten. Und David sandte hin und warb um Abigail, um sie zur Frau zu nehmen. Und als die Knechte Davids zu Abigail nach Karmel kamen, redeten sie mit ihr und sprachen: David hat uns zu dir gesandt, um dich zu seiner Frau zu nehmen. Da stand sie auf und verneigte sich mit ihrem Angesicht zur Erde und sprach: Siehe, hier ist deine Magd, dass sie diene und den Knechten meines Herrn die Füße wasche. Und Abigail eilte und machte sich auf und ritt auf einem Esel. Und mit ihr 5 Mägde, die ihr nachfolgten, und sie zogen den Boten Davids nach, und sie wurde seine Frau. David hatte aber auch Achinoam aus Jezreel zur Frau genommen, so wurden die beiden seine Frauen. Saul aber hatte Michael, seine Tochter, die Frau Davids, dem Palti, dem Sohn Lais aus Galim gegeben. Amen. Bis hierher. Soweit der Text. Viel Inhalt. Basierend darauf habe ich mal einige Textabschnitte herausgeschrieben. Das ist erstens die Introduktion, zweitens die Petition, drittens die Provokation Nabals, viertens die Reaktion David, fünftens die Intervention Abigails, sechstens die Reaktion Davids, siebtens die Elimination Nabals und achtens die Fusion von David und Abigail. Das ist mal die Gliederung. Gut, kommen wir zur Introduktion. Nabal, die Verse 2 und 3, sie werden uns beschrieben hier. Nabal hat ein großes Vermögen, er war reich ohne Ende. 3000 Schafe, 1000 Ziegen, zwar gerade Schafschuhe, und er war hart und boshaft. Demgegenüber steht seine Frau. Sie ist das krasse Gegenteil. Sie hat einen gesunden Verstand und eine schöne Gestalt. Und selbst seine Frau bestätigt in Vers 25, dass die Bedeutung seines Namens seine Persönlichkeit beschreibt. Es ist nicht nur so, dass das einmal erwähnt wird, sondern auch seine Frau, die weise ist, bestätigt, dass das so stimmt. Er ist ein Narr. Zweiter Punkt ist die Petition, die Anfrage von David, die Verse 4 bis 8. Achtet hier mal auf den Unterton des Textes und welche Worte gebraucht werden. Also David hat eine Anfrage, die er an den Nabal richtet. Er schickt seine Burschen, seine Knechte. Er grüßt ihn freundlich. Achtet mal auf die Worte. Er grüßt ihn freundlich. Mögest du lange leben. Friede sei mit dir, Friede mit deinem Haus. Friede mit allem, was du hast. Er bezeichnet sich als seinen Sohn. Vers 8. Gib doch deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Er hat dem Nabal gedient und seine Burschen versorgt. Hat David damit übertrieben? Nein, selbst einer seiner Hirten von Nabal bestätigt das, wenn ihr mal schaut in den Versen 15 und 16. Er bestätigt das. Sie sind wie eine Mauer um uns gewesen. Sie haben uns geschützt bei Tag und bei Nacht. Und so schickt David an einem guten Tag seine Burschen zu Nabal. Es ist ein Festtag. Warum? Es war Schafschur. Wisst ihr, was da los war? Wolle war damals so wertvoll. Es gab teilweise Darlehen gegen Wolle. Man konnte sich damit Decken machen, man konnte damit es sich gut gehen lassen, Kleider und so weiter. Und mit großen Herden bist du versorgt gewesen, Milch, Käse, Butter, ihr kennt euch da besser aus wie ich. Und so kommt der David an diesem Festtag zu diesem reichen Mann. Ihr erinnert euch, David ist gerade auf der Flucht. Er ist im Kapitel vorher und im Kapitel danach wird deutlich, in welcher Verfolgungsjagd er ist. Er mit 600 Leuten, 3000 jagen ihm nach. Ihr könnt euch vorstellen, David hätte sich bestimmt gefreut, ein bisschen Unterstützung zu bekommen, insbesondere von so jemandem, der so reich ist. Da wären ein paar Decken und ein bisschen Milch und ein bisschen was zu essen, wären mit Sicherheit hilfreich gewesen. Aber was passiert? Nabal hat nichts anderes übrig als eine Provokation. Verse 9 bis 11. Wir lesen in Vers 9, nachdem sie ihre Anfrage gestellt haben, dann warteten sie schweigend. Und dann kam er dazu und stellte ein paar Gegenfragen. Wer ist David? Wer ist der Sohn Isais? Ich habe euch vorhin in der Einleitung ein bisschen was erzählt über David und Samuel. Allein, dass er den Isai nennt, seinen Vater, das zeigt schon, dass er hier Stuss redet, weil er nämlich genau wusste, dass wer David ist. Und außerdem, was hat David denn bis zu diesem Zeitpunkt schon alles getan? 1. Samuel 17, Goliath getötet. Denkt ihr, das hat irgendjemand nicht mitbekommen? Er hat die Kriege des Herrn geführt, wie auch seine Frau in Vers 28 beschreibt. Und wir lesen auch im 1. Samuel 18, Vers 5, und David zog zum Kampf aus und überall, wo Saul ihn hinsandte, hatte er gelingen, sodass Saul ihn über Kriegsleute setzte und es gefiel dem ganzen Volk wohl, auch den Knechten Sauls. Es geschah aber, als sie heimkamen von den Kriegen, als David von der Schlacht zurückkehrte, dass die Frauen in allen Städten Israels mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegengingen, mit Tamburin, mit Jubel und Triangel. Und die Frauen sangen im Reigen, Saul hat 1000 erschlagen und David 10.000. Könnte man nicht sagen, dass irgendjemand den David nicht gekannt hat. Und so stellt Nabal diese Frage hier, wer ist David? Wer ist der Sohn Isais? Und schaut mal in Vers 11. Wenn ihr euch diesen Vers anschaut, dann seht ihr schon, was der Mann für eine Eigenschaft hatte. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und es Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind? Mein. Der ist ein bisschen geizig geworden. Er hatte Reichtum ohne Ende. Überfluss ohne Ende. Und war geizig ohne Ende. Und wie haben seine Knechte das erlebt? Vers 14. Da erzählt, nach diesem Ereignis erzählt einer der Burschen der Abigail das. Er fuhr sie an, sagt er. Er fuhr sie an. Und ich habe bei Yahsi Sproul geschaut und hier wird beschrieben, wie das gemeint ist. Nabals Vorgehen, schreibt Yahsi Sproul, gegen Davids Boten ist bösartig. Das hebräische Wort, das mit fuhr sie an übersetzt wird, meint einen schrillen Schrei ausstoßen oder einen im Flug überfallen und ist eng mit dem hebräischen Wort für Raubvögel verwandt. Und das gleiche Wort wird in Kapitel 15, Vers 19 für Saul verwendet, um zu beschreiben, wie er ungehemmt über die Beute der Amalekiter herfällt. Könnt ihr euch das vorstellen? So kommt David an einem guten Tag, an einem Festtag
freundlich mit Frieden. Und der Nabal zunächst schweigend. Und dann fuhr er die Burschen an, wie ein Raubvogel über die Beute. Und ist total provokant dem David gegenüber. Sowohl seine Worte als auch sein Verhalten sind abscheulich. Und haben wir am Anfang gemerkt, was über ihn dastand? Er ist ein Kalebiter. Wer waren die Kalebiter? Die Nachkommen Kalebs. Das war ein glanzvoller Vorfahre. 4. Mose 4,22. All die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die nicht gehorcht haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Nur mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das verheißene Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Und so kam nur der Kaleb und der Josua als diejenigen, die dem Herrn geglaubt haben, die Gott geglaubt haben, dass es möglich ist, nur die beiden, die kamen in das verheißene Land. Was für ein glanzvoller Vorfahre! Welch ein Segen! Und so hatte Gott Kaleb gesegnet und ihn belohnt und ihm das Land gegeben, ihn gesegnet, seinen Glauben belohnt. Was hat Nabal daraus gemacht? Wäre es nicht richtig gewesen, dass Nabal dem David was abgibt? David hat es verdient. Er hat Nabals Burschen gedient. Er hat sie beschützt. Es wäre sein Recht gewesen. Aber selbst ohne Leistungen, selbst wenn David nichts erbracht hätte, hätte Nabal ruhig von dem Segen Gottes andere teilhaben lassen können. Welch ein glanzvoller Vorfahre. Nabal, der den Segen Gottes erbte, statt zu geben, ist er geizig. Er lebt im Überfluss, aß wahrscheinlich jeden Tag wie ein König. Was ist aus ihm geworden? Er war geizig, lieblos. Sein Verhalten und seine Worte waren abscheulich. Wie viele Worte hat Nabal gesprochen? Wie viele Sätze? Es waren 4 Sätze. 4 Sätze! Wie viel Schaden haben diese 4 Sätze verursacht? C.J. Mahaney hat in seinem Buch geschrieben, wir reden pro Tag ca. 25.000 Worte. Wie viele davon sind gut? Wie viele davon sind schlecht? Nabal hat hier 4 Sätze gesprochen, die ein ganzes Heer in Bewegung gesetzt haben. Weil diese 4 Sätze voller Bosheit waren, voller Geiz, voller Lieblosigkeit, weil der Nabal blind war für den Segen, den der Kaleb von Gott bekommen hat. Die Bibel warnt uns vor der Zunge.
ein kleines Glied. Welche großen Brände kann dieses Glied entfachen? So auch hier. Vier Sätze und ein Heer kommt in Bewegung. Das ist die Reaktion Davids. Die Verse 12 bis 13. Da kehrten die Burschen Davids wieder um auf ihren Weg und als sie heimkamen, berichteten sie ihm all diese Worte. Da sprach David zu seinen Männern, jeder gürte sein Schwert. Und jeder gürtete sein Schwert und auch David gürtete sein Schwert. Und sie zogen etwa 400 Mann dem David nach und 200 blieben bei dem Gepäck. Und so lässt David sein Heer mobilisieren. Und die marschieren los gegen einen Haushalt. Und das zeugt von seinem Zorn und seinem Eifer. Er möchte jetzt hier klare Verhältnisse schaffen. Und was David denkt, steht in Vers 21 und 22. Fürwahr, ich habe alles, was diesem da in der Wüste gehört, umsonst behütet, sodass nicht das Geringste verloren gegangen ist von allem, was ihm gehört, und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Gott tue solches und füge noch mehr den Feinden Davids hinzu, wenn ich von allem, was dieser hat, bis zum hellen Morgen auch nur einen übrig lasse, der männlich ist. Wenig gesprochen, viel Schlimmes ist passiert. Vielleicht lag das daran, dass der David ein bisschen dünnhäutig war. Ich weiß es nicht. Wir haben die Verfolgungsjagden im Kopf. Das ist auch nicht einfach, wenn man mit 600 Mann von 3000 Soldaten verfolgt wird. Überlegt euch das mal. Du hast nichts zu essen, nichts zu trinken, du weißt nicht, wo du schlafen und so weiter sollst. Und so setzt David sich in Bewegung mit seinem Heer. Er möchte jetzt hier für klare Verhältnisse sorgen. Was passiert? Es kommt zur Intervention mit Abigail. Die Knechte von Nabal, die erkennen den Ernst der Lage. Und so gehen sie zu Abigail und berichten von ihr und berichten ihr, was passiert ist. Und sie... Da eilte Abigail, Vers 18, und nahm 200 Brote und 2 Schläuche Wein und 5 zubereitete Schafe, 5 Scheffel gedörrtes Korn, 100 Rosinenkuchen, 200 Feigenkuchen und sie lud sie auf Esel. Ist das nicht großzügig? Das hätte Nabal machen müssen. Der Kalebiter, der den Segen Gottes erbte. Und so macht die Abigail alles fertig an diesem Festtag, der zeugte von Reichtum und Wohlstand. Es war ein großes Fest, wahrscheinlich mit Gästen aus der Umgebung. Oft kamen auch Ehrenleute dazu. Und sie macht alles fertig und schickt ihre Mannschaft los. Und sie begegnet David. Vers 23. Als nun Abigail David sah, stieg sie rasch vom Esel und fiel vor David auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde. Sie fiel ihm zu Füßen und sprach, ach mein Herr, auf mir sei diese Schuld. Lass doch deine Magd von deinen Ohren reden und höre die Worte deiner Magd. Wie verhält sie sich? Sie fällt auf ihr Angesicht, sie neigt sich zur Erde, sie fiel ihm zu Füßen. Sie demütigt sich nicht nur mit ihrem Verhalten. Welche Worte gebraucht sie? Vers 28, vergib doch deiner Magd. Sie hat davon nichts mitbekommen, hat ja der Knecht gesagt. Oder hat sie dem David ja gesagt, ich habe von der Sache nichts mitbekommen. Und sie bittet den David um Vergebung, obwohl sie davon nichts mitbekommen hat und nicht dabei gewesen ist. Sie nennt ihn über 10-mal mein Herr in den Versen 24 bis 31.
Also summa summarum sehen wir hier ein vorbildliches Verhalten, vorbildliche Wortwahl. Denkt an die 25.000 Worte. Vier Sätze von Nabal, Katastrophe, Krieg. Und jetzt die Worte von Abigail. Am liebsten lest ihr das nochmal zu Hause durch. Ich möchte nur zwei Sachen oder drei Sachen hier sagen. Ihre Wortwahl war vorzüglich. Und die Puritaner haben gesagt, Matthew Henry, nie wurde eine Ermahnung besser gegeben. Denn sie kam nicht nur, um dem David die Geschenke zu geben, die er forderte. Daran war David überhaupt nicht mehr interessiert. Er wollte Rache. Sie kam nämlich, um David zu ermahnen. Vers 26. Der Herr hat dich daran gehindert, zu kommen, um Blut zu vergießen und dir mit eigener Sache zu helfen. Vers 30. Sie erinnert ihn an die Salbung und an das Versprechen Gottes ihm gegenüber. Vers 31. So wird es dir nicht zum Anstoß sein, noch zum Herzensvorwurf für meinen Herrn, dass er ohne Ursache Blut vergossen und dass mein Herr sich selbst geholfen hat. Und so bringt sie es auf den Punkt, David wollte sich selbst helfen, indem er Blut vergießt. David wollte Rache üben. Er ist beleidigt worden. Und so kommt die Abigail, gibt ihm nicht nur das, was er gefordert hat, sondern sie demütigt sich vor ihm und sie ermahnt ihn der Weisheit, die Gott ihr gegeben hat. Das war nicht nur eine Ermahnung, die nicht besser hätte gegeben werden können, sondern es war auch eine Ermahnung, die nicht besser angenommen hätte werden können. So wie Matthew Henry schrieb. Warum hätte sie nicht besser angenommen werden können? Weil David lobte Gott. Er segnete Abigail und er zieht mit seinem Heer zurück. Warum lobte er Gott? Weil Gott ihm offenbart hat, dass sein Verhalten komplett falsch war. Dass es ein persönlicher Rachefeldzug war. Es war nicht Gottes Kampf, sondern es war sein privater Krieg, den er führen wollte. Und David hatte schon so viel mit Gott erlebt. Brauchte er die Sachen von Nabal? Überlegt mal, wie viele Psalmen David geschrieben hat. Mit Sicherheit auch schon zu dem Zeitpunkt. Er war Hirtenjunge und hat viel Zeit auf dem Feld verbracht. David wusste genau, er hätte auch die Provokation Nabals ignorieren können. Es hätte ihm nichts ausmachen können. Stattdessen hat er sich zu Herzen genommen, hat es persönlich genommen und ist in den Krieg gezogen. Und in der Weisheit, die Gott Abigail gegeben hat und mit der Demut, schafft sie es, die beste Ermahnung dem David zu geben. Und David hat seinen Stolz überwunden und hat diese Ermahnung angenommen. Und Gott hat ihn frei gemacht von seinem Tunnelblick, in den er durch diese Kränkung gekommen war. Er hat erkannt, dass er sich mit eigener Hand helfen wollte. Und so bezeugt er Abigail am Ende des Gesprächs in Vers 35, ich habe auf deine Stimme gehört. Warum hat er auf sie gehört? Vers 32, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich am heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Er hat erkannt, dass die Abigail eine Gesandte Gottes war. Und so nimmt er die Geschenke und kehrt um, und der Rachefeldzug ist mit sofortiger Wirkung beendet. Obwohl er mit 400 Soldaten unterwegs war. Ich glaube, es hat ihn schon Überwindung gekostet. Er hätte sich total easy rächen können. An den Geschenken war er nicht mehr interessiert. Er wollte sich rächen. Aber Gott hat das in der Weisheit von Abigail bewirkt, dass er davon abgelassen hat. Und so hat er die Demut aufgebracht und ist wieder nach Hause gezogen. Das ist die erste Anwendung von heute. Erkenne die Gesandten Gottes in deinem Leben und höre auf deren Stimme. Beide, Nabal und David, haben gegen Gottes Willen verstoßen. Nabal hat sich brutal schlecht verhalten, gar keine Frage. David hat auch gegen Gottes Willen verstoßen. Er wollte persönliche Rache. Was war der Unterschied? David hat auf die Stimme Abigails gehört. Und Nabal war eine Person, Vers 17, der niemand etwas sagen konnte. Wir gehen weiter im Text. Es kommt zur Elimination Nabals. Verse 35 bis 38. Als Abigail zurückkommt, findet sie Nabal schwer betrunken. Er hat von all dem nichts mitbekommen. Es steht zwar, sein Herz war guter Dinge, aber er war vom Alkohol gut drauf. Und so hat Gott Nabal umgebracht, getötet. Er wurde zunächst wie ein Stein, und 10 Tage später starb er. Nach diesem Ereignis kommt es zur Fusion Davids und Abigails. Und es kommt zur Vermählung. Nun die Schlüsselfrage: Wer hat den Tod verdient? 3 Charaktere sind hier Hauptdarsteller: Nabal, Abigail und David. Wer hat den Tod verdient? Bei Nabal sind wir uns einig. Richtig? Schau seinen Charakter an. Schau seine Worte an, sein Verhalten. Er ist geizig. Er hat den Segen Gottes übersehen. Das ist eine Warnung für uns, Leute. Auch viele, die hier sitzen, haben viel, viel Segen geerbt. Bist du im christlichen Elternhaus aufgewachsen? Vor wie viel Sünde hat Gott dich bewahrt? Das ist ein Segen. Wenn Sünde ins Leben kommt, schwere Sünde, hat sie oft jahrelange Folgen. Deswegen ist es ein Segen, wenn man im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist. Ich vergleiche das jetzt mal mit dem Erbteil, das der Nabal hier hat. Es war ein Segen Gottes, aber er war blind dafür. Auch hier sind viele, auch ich bin geistlich auch, ich nenne es mal einen Segen, den ich geerbt habe. Wir sollten dankbar dafür sein. Das ist die zweite Anwendung.
Sei dankbar für den Segen, den du geerbt hast. Aber es ist keine Garantie für ein fehlerloses Leben. Nabal ist das beste Beispiel in diesem Text. Was hat er an Segen geerbt? Aber was ist aus ihm geworden? Sein Reichtum hat ihn blind gemacht. Also bei Nabal sind wir uns einig, er hat den Tod verdient. Was ist mit David? Ich hatte gesagt, ich war überrascht, als ich 25 Meter getaucht bin. Ich habe es gepackt. Das war ein richtiges Aha-Erlebnis. Das Aha-Erlebnis dieses Textes für mich war, dass David genauso den Tod verdient hat. Warum? Er war der gesalbte König. Er hatte den Heiligen Geist bekommen. Und was hatte Saul über David gesagt? Ein Kapitel vorne dran in der Verfolgungsjagd, als David ihn verschont hatte. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn im Guten seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast, dass du mich am Leben gelassen hast. David hat Saul verschont. Saul wollte ihn zu Unrecht töten, aber David hat ihn verschont. Und was sehen wir hier in dieser Geschichte? Es hat nicht viel gefehlt. Da wäre der David so geworden wie Saul. Er hätte genauso jemanden umgebracht. Er wollte Selbstjustiz begehen. Ich weiß nicht, ob es die schwierigen Umstände seines Lebens waren. Aber nur durch Gottes Gnade ist David verschont worden von dieser Sünde. Durch die Weisheit Abigails. Es hat nicht viel gefehlt, dann hätte der David sich hier versündigt. Der Gesalbte, der schon so viel mit Gott erlebt hat. Der durch dick und dünn gegangen ist mit Gott. Das ist die dritte Anwendung. Auch wenn du schon viel mit Gott gelebt hast, es ist auch so ein Bild immer für diejenigen, die sich auch bekehrt haben und vielleicht schon mehrere Jahre oder lange Jahre mit Gott unterwegs sind, die Segen auch erlebt haben. Wiege dich niemals in Sicherheit. Wir sehen das bei David. Wie schnell ist das bei ihm passiert? In diesem Spannungsfeld, in dem er sich befand. Es hat nicht viel gefehlt. Hätte er sich versündigt an Gott? Auch wir dürfen uns niemals in Sicherheit wiegen. Und uns niemals als die wortfesten, als selbst wortfest beurteilen. Natürlich müssen wir wortfest sein. Das Problem ist, wenn wir uns selbst zu hoch einschätzen, dann wiegen wir uns selbst in Sicherheit. Versteht mich nicht falsch, wir müssen wortfest sein. Aber wenn du von dir selbst denkst, dass du reif bist, dann läufst du Gefahr, übermütig zu werden. Und die Sünde lauert an jeder Ecke. Und wenn mal im Leben Spannungen aufkommen, so wie bei dem David, sind wir auf Gottes Schutz angewiesen. Wir brauchen Menschen, die Gott uns in den Weg stellt, genauso wie die weise Abigail. Erinnert euch an die erste Anwendung. Höre auf Menschen, die Gott
die Gesandten Gottes in deinem Leben. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Aber Gott hat David hier bewahrt. Aber wegen dieses Fehltrittes können wir eigentlich sagen, David hat genauso den Tod verdient. Nur durch Gottes Gnade ist er bewahrt worden vor diesem Fehltritt. Und das hat sich ja im Leben von David auch durchgezogen. Er war immer wieder bereit, sich etwas sagen zu lassen. Nabal ließ sich von niemandem etwas sagen. David ließ sich von jemandem etwas sagen. In diesem Fall war es die gesandte Botin Gottes. Ein letzter Gedanke. Was ist mit Abigail? Hat sie den Tod verdient? Nein. Schau dir sie an! Die beste Ermahnung, die je gegeben wurde. Ich habe das durchgeschaut, ich habe keinen einzigen Fehler von ihr gesehen. Aber auch an dieser Stelle müssen wir sagen, aus göttlicher Sicht hat selbst die Abigail den Tod verdient. Warum? Weil all unsere guten Taten niemals ausreichen, um die Sünde, die wir vor Gott begangen haben, gut zu machen. Und all unsere guten Taten sind immer noch durchtränkt von schlechten Motiven und Sünden. Und selbst Abigail hat den Tod verdient. Vielleicht sagst du auch von dir, du bist ein guter Mensch. Ohne Gott geht jeder in den Tod. Und deswegen können wir dem Herrn Jesus dankbar sein. Und damit möchte ich schließen. Wie werden wir gerettet? Durch den einen, der für unser aller Sünde gestorben ist. Durch den einen, der an unserer Stadt am Kreuz hang, den gerechten Zorn Gottes auf sich nahm und für unser aller Sünde gestorben ist, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Ich möchte euch nichts vorwegnehmen, aber das Thema, das wird mich auch interessieren, das am Ende eurer Themenreihe steht. Da wurde nämlich einer getötet von Gott, durch den wir alle Leben empfangen haben. Das ist Jesus Christus. Es war der Wille des Vaters, dass Jesus zerschlagen wurde, um uns retten zu können. Amen.